Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
Genau. Wir machen weiter im Buch Haggai. Melanie, mach mal die erste Folie. Ich möchte eine kleine Rückblende machen. Der Christoph hat ja das erste Kapitel mit uns durchgegangen. Und Prophet Haggai wirkte so circa 520 Jahre vor Christus. Und es war gerade folgende Situation. Judäa wurde von den Babyloniern erobert und besetzt. Und ab 597 vor Christus wurden in drei Ausweisungsaktionen insgesamt 4600 Hebräer, vor allem aus der Oberschicht in Judäa, nach Babylonien exiliert. Die hat man weggenommen, die mussten ins Exil gehen, die gingen nicht in Gefangenschaft, die mussten auch keine Frondienste machen, die hatten dort ein gutes Leben, aber sie waren eben in Judäa nicht mehr da. Wahrscheinlich um Aufstände zu eliminieren oder gar nicht aufkommen zu lassen. Auf jeden Fall, die waren bis zum Jahre 539 vor Christus, waren die im babylonischen Exil. 539 vor Christus hat der persische König Kyros Babylonien erobert und hat den Hebräern erlaubt, wieder zurück in ihr Land einzureisen. Das war 58 Jahre später, zwei Generationen später. Da ist viel passiert und wir müssen uns jetzt in diese Situation hineindenken. Die offizielle Bekanntmachung, habe ich mir angelesen, war das sogenannte Kyros-Edikt. Also der Perserkönig Kyros hat Babylon erobert und es war das Kyros-Edikt. Ihr dürft wieder zurückgehen. Die wirtschaftliche Situation damals in Judäa war sehr schlecht. Es waren lange Dürreperioden. Es waren eigentlich katastrophale Zustände. Und die Rückwanderer, die mussten nach 58 Jahren praktisch wieder in die Gesellschaft integriert werden. Ihr könnt euch erinnern, gell, wir in Deutschland, wir waren 40 Jahre getrennt, Ost und West. Und es ist nicht so einfach, ein Volk nach so langer Zeit wieder zusammenzuführen. Da waren dann auch Eigentumsansprüche. Diejenigen, die exiliert wurden, denen hat ja was gehört. Und die wollten das, was ihnen gehört, nach 58 Jahren natürlich auch wieder zurückhaben. Also das war die Situation. Wirtschaftlich eine Katastrophe. Andere hatten ihre Häuser übernommen. Die Exilanten stellten Eigentumsansprüche an. Und so war das eine Zeit der absoluten großen sozialen Spannungen. Und Haggai hat in diese Situation hineingesprochen. Der Christoph hat es erklärt. Es ging dann darum, was ist wichtiger? Was ist euer Hauptfokus? Dein Leben, Häuser oder die Treue zu Gott? Es ging um den Aufbau des Tempels. Und da waren eben diese zwei Lager, die Tempelbaugegner und die Tempelbaubefürworter. Und schauen wir uns mal so die Hauptakteure an. Haggai war, wie gesagt, dieser Prophet. Der war auch einer der Exilanten und kam zurück und hat unter anderem eben auch Rückwanderer angeführt. Dann war Zerubabel. Zerubabel war auch im Exil im Babylonischen und kam auch zurück. Und auch Zerubabel hat eine Gruppe der Rückwanderer angeführt. Er gehörte zum Stammbaum, zur Dynastie Davids, also gehörte er auch zum Stammbaum Jesu. Und der König hat Zerubabel mit dem Wiederaufbau des Tempels und mit dem Wiederaufbau Judäas betreut. Also Zerubabel war Statthalter. Und dann war einer der Wiederaufbauer ganz eng zusammen mit Zerubabel, das war Jeschua. Jeschua war ein hoher Priester Und die beiden, die führten praktisch das Volk an. Und das Volk hatte sich entschieden, den Tempel wieder aufzubauen. Die Tempelbaugegner haben gesagt, jetzt denkt mal zuerst an euch selber und baut eure Häuser. Aber sie hatten sich dann tatsächlich entschieden, ja, wir sind Gott gehorsam, wir bauen den Tempel wieder auf. Und heute legen wir unseren Fokus auf unseren Tempel. Nämlich seit dem Tod Jesu, ihr wisst, als Jesus am Kreuz starb, ist der Vorhang im Tempel zerrissen und der Zugang zum Allerheiligsten wurde für uns Menschen wieder möglich. Vorher war es nur der hohe Priester, der einmal im Jahr unter strengsten Bedingungen in das Allerheiligste hineinkam. Und Jesus hat diesen Zugang zu Gott, zum Allerheiligsten, wieder geschaffen. Und seit diesem Punkt sind wir im neuen Bund und wir sind der Tempel. Seit diesem Tag, als der Vorhang im Tempel zerriss, wohnt Gott nicht mehr in Häusern oder in Gebäuden, sondern da, wo wir unser Herz öffnen für Jesus, wohnt er in uns. Wir sind der Tempel. Und heute geht's um dich und um mich, um dein Leben. Ganz persönlich, heute ist ein grandioser Tag, ein Tag der Entscheidungen, du. Du kannst heute alles selber entscheiden, was du möchtest oder nicht möchtest. So ist Gott. Genial, oder? Ich finde schon. Doch, wir können das entscheiden. Wir lesen es übrigens auch im 1. Korinther 3, 16. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Und interessanterweise, ganz leicht zu merkende Bibelstelle, weiß ich auch erst seit gestern Abend so auswendig, im 2. Korinther 6, 16, 1. Korinther 3, 16, 2. Korinther 6, 16. Wir sind der Tempel Gottes. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und deshalb geht es heute ganz persönlich um dich und um mich. Jetzt gehen wir rein ins Kapitel 2. Und zwar lesen wir die Verse 1 bis 9. Ich lese es vor. Wollen wir aufstehen dazu? Können noch lange genug sitzen. Genau, also diejenigen, die können und wollen. Am 21. Tag des 7. Monats sandte der Herr eine Botschaft durch den Propheten Haggai. Sag Zerubabel, dem Sohn Shealtis, Statthalter von Juda, und Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester, und dem übrigen Volk, gibt es jemand unter euch, der sich noch an dieses Haus erinnert und daran, wie herrlich es früher einmal war? Welchen Eindruck macht es heute auf euch? Sieht es nicht jetzt nach nichts aus? Doch fasse Mut, Zerubabel, spricht der Herr, fasse Mut, Jeschua. Fasse Mut, Volk, das im Land lebt, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin bei euch, spricht der Herr, der Allmächtige, und ich stehe zu meinem Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Und mein Geist hat seinen Platz in eurer Mitte. Deshalb fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr, der Allmächtige, in Kürze werde ich den Himmel und die Erde noch einmal erschüttern, so dass Meere und Festland beben werden, die Völker werde ich aufrütteln und die Schätze der Nationen werden kommen. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr, der Allmächtige. Das Silber gehört mir und das Gold gehört mir, spricht der Herr, der Allmächtige. Die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als seine vergangene Herrlichkeit, spricht der Herr, der Allmächtige. An diesem Ort werde ich Frieden bringen, dies sagt der Herr, der Allmächtige. Amen. Dürft euch setzen. So, mach mal die nächste Folie. Der Tempel ist fertig und Gott spricht. Das ist gut, oder? Aber wir haben gehört, was er gesprochen hat. So, da gibt's noch Luft nach oben, sagt Gott. Ihr habt gebaut und wir lesen es im weiteren Verlauf. Wahrscheinlich sind die Rohstoffe ausgegangen. Vielleicht das Material, das sie schon in ihre Häuser verbaut haben. Vielleicht ist das Geld ausgegangen, aber irgendwas ging aus und war nicht mehr zur Verfügung, was immer auch es war. Vielleicht war es auch die Fachqualifikation. Wisst ihr, wir können ja träumen und große Träume haben. Wenn wir es aber fachlich irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, dann geht auch was aus, dann fällt auch was. Auf jeden Fall, ich denke, wenn Gott spricht, ist es sehr, sehr gut, oder? Und wenn Gott zu dir spricht, dann ist es auch sehr gut. Viel besser, wie wenn Menschen zu dir sprechen. Und Gott hat gesprochen. Und es scheint so, dass es etwas sehr Negatives war. Etwas Entmutigendes. Weil sieht es jetzt nicht nach nichts aus? Eigentlich hat Gott gesagt, also was er da gemacht hat, das ist schon etwas mickrig, oder? Mickrig. Und aus welcher Überzeugung haben die den Tempel gebaut? Sie haben sich für Gott entschieden, nicht für die eigenen Bedürfnisse, sondern sie haben gesagt, ja, Herr, wir bauen dein Haus. Und Gott sagt, ja, nichts, mickrig. Und jetzt hat es so verschiedene Reaktionen gegeben. Und die wollen wir uns miteinander anschauen. So, wie haben denn die Tempelerbauer reagiert? Wollen wir uns mal so ein paar Gedanken machen? Also die waren nicht unbedingt gerade angetan, gell, kann ich mir vorstellen. Ihre Hoffnungen, die sie in diesen Tempel gesetzt haben, wurden nicht erfüllt. Ihre Träume, die sie gehabt haben, wir zur Ehre Gottes, wir haben es ja gesungen in den Liedern, wir wollen mit unserem Leben Gott ehren. Und es ist uns sicherlich allen schon so gegangen, zur Ehre Gottes. Und dann müssen wir auf unser Werk, auf unser Leben hinschauen und sagen, eigentlich mickrig. So, sie waren sicherlich enttäuscht. Sie haben sich gesagt, Mensch, versagt. Wir haben versagt. Wir wollten das Beste tun. Wir hatten große Hoffnungen. Wir hatten absolut große Träume. Und jetzt kommt sowas dabei raus. Und Gott sagt es uns auch noch selber. Wir sehen es ja, wir haben ja auch Augen im Kopf. Ich denke, dass sie ganz schön mutlos geworden sind. Wie geht's jetzt weiter? Wie geht's weiter, wenn deine Lebensträume, wenn sie zerbrechen, wenn alles an Hoffnungen und auch an Gewissheit, Gott ist bei mir und ich möchte ihn mit meinem Tun ehren, wenn es in die Brüche geht? Wenn nichts dabei rauskommt, wie fühlst du dich da? Mutlos. Und ich denke, auch das Selbstwertgefühl, das leidet auch stark, gell? Wenn wir sowas erleben, da fühlst du dich nicht mehr stark, sondern du denkst, naja, okay, bin ich jetzt so? Schauen wir uns mal die Reaktion der Tempelbaugegner an. Die waren ja auch noch da, gell? Und wir erfahren das auch in unserem täglichen Leben. Ja klar. Wir haben es ja immer schon gesagt. Stimmt's? Hast du das schon mal gehört? Habe ich immer schon gesagt, es wird nie was. Das Baumaterial reicht nicht mal recht für eure Häuser. Und ihr Träumer, ihr möchtet den Tempel Gottes wieder aufbauen. Ich habe es immer schon gesagt, dass das nichts wird. Sie wurden ausgelacht. Jetzt hast du es auch noch, gell? Sie selber haben sich schon nicht gut gefühlt. Jetzt werden sie noch ausgelacht von der anderen Fraktion. Ihr realitätsfremden Menschen könnte vielleicht so eine Reaktion gewesen sein. Ihr Träumer. Ja klar, mit euch kann man eine Stadt aufbauen. Mit euch als Truppe, mit euch als Baumeister. Also alles andere als ermutigend. Und ich denke, da kam auch so eine gewisse Genugtuung raus. Ihr wisst ja, gell? So alleine schon diese Haltung, ich habe es ja immer schon gesagt, hat diese Tempelbaugegner sicherlich mit einem großen Stück Genugtuung erbaut. Wir haben Recht behalten, genau so. Es ist so gekommen, wie wir es euch prophezeit haben. Gell? Und jetzt kommt die dritte Reaktion. Gott hat es ihnen gesagt, aber wie hat Gott reagiert? Das waren seine Worte. Fasse Mut. Ja, es ist noch Luft nach oben. Ja, es sieht jetzt etwas mickrig aus. Wenn ihr euch erinnert, er war früher schöner. Aber fasst Mut. Fasse Mut, Jeshua. Fasse Mut, Volk. Und arbeitet. Macht einfach weiter. Schmeißt den Bettel nicht hin. Denn ich bin bei euch, sagt Gott. Mein Geist bleibt bei euch. Wie ich es euch versprochen habe, als ich euch aus Ägypten herausgeführt habe. Deshalb fürchtet euch nicht. Und diese Zusage, dieses Reden Gottes, das gefällt mir am besten. Wenn ich mich schon nicht gut fühle und ich sehe es ja, dass nichts draus geworden ist, dann möchte ich auf Gott hören, der sagt, mach weiter. Mach einfach weiter. Ich bin bei dir. Habe Mut. Und ich habe mir da zwei weitere Bibelstellen rausgesucht, wie Gott es bei anderen Personen, im Alten eine und im Neuen Testament eine, auch schon gesagt hat. Das eine lesen wir im Buch Josua, und zwar gleich ganz am Anfang, Josua Kapitel 1, in Vers 6, 7 und 9. Eigentlich können wir es ja auswendig. So, das war vor der Durchquerung des Tempels, ganz kurze Zeit vorher. Moses war gestorben, er durfte noch ins gelobte Land hineinschauen. Und Mose hat das Gleiche dem Josua zugesprochen. Und dann spricht Gott. Sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Dreimal. Sei stark und mutig, Vers 9, habe keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, ich bin bei dir, wohin du auch gehst. Das sagt Gott zu Josua. Und es war, der Jordan hatte Hochwasser zu dieser Zeit. Gott sucht uns nicht immer die bequemsten Möglichkeiten und Situationen raus. Hochwasser. Und ich kann mir vorstellen, dass der Josua vielleicht hat er gedacht, jetzt gehe ich mal runter heute Abend noch, wenn es dann morgen losgeht. Ich strecke mal den Fuß rein, ob sich das Wasser bewegt. Vielleicht, gell? Gott gibt mir doch ein ganz kleines Zeichen, damit ich weiß, gell? Morgen stehen da ein paar hunderttausend Leute hinter mir. Wahrscheinlich hat er es nicht gemacht, er hat Gott geglaubt. Aber bevor er mit dem Volk Israel durch den Jordan ging ins gelobte Land, sei mutig und stark, ich bin bei dir, ich verlasse dich nicht, ich bin bei dir, wohin du auch gehst, in jeder Situation. So ist Gott zu uns, egal wie unser Tempel gerade aussieht, wie großartig oder wie mickrig. Gell? Ich bin bei dir, hab Mut, sei stark. Und dann schauen wir noch in den Hebräerbrief rein, ins Kapitel 35. Kapitel 10, Vers 35. Und da wird auch eine Situation beschrieben, wo es den Menschen nicht gut geht. Erinnert euch an die Zeit, ab Vers 32 lese ich kurz, als ihr die Wahrheit Gottes gerade erst erkannt habt. Damals musstet ihr viel ertragen, aber ihr habt geduldig durchgehalten. Manchmal wurdet ihr in aller Öffentlichkeit verspottet und misshandelt. Manchmal habt ihr anderen geholfen, denen es so erging. Und jetzt im Vers 35, werfe dein Vertrauen auf den Herrn nicht weg. Was auch immer geschieht, wirf dein Vertrauen auf Gott nicht weg, sondern denk an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, und das sage ich zu mir auch, ihr braucht Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Wir sind manchmal so ungeduldig. Gott, ich sehe, dass es gerade nichts ist, so wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich sage dir eins, ich wollte dich damit ehren. Und jetzt möchte ich eine Antwort, und die Antwort möchte ich jetzt, sofort. Und Gott sagt, hey, du brauchst dein Vertrauen nicht wegwerfen, aber habe Geduld, lerne Geduld. Hier oben steht der ungeduldigste Mensch in diesem Raum. Gell? Genau so bin ich eigentlich drauf. Ich brauche eine Antwort, und aber am besten jetzt. Gell? Habe Geduld, aber wirf deinen Glauben nicht weg. Ich erzähle euch einen ganz, ganz kleinen Teil aus meinem Leben. So wir Älteren, wir haben ja schon gewisse Vorteile gegenüber euch Jüngeren. Wir haben schon mehr erlebt. Wir haben auch schon mehr erlebt mit Gott. Und wir haben so manche Siege und manche Niederlagen erlebt. Und eine ganz kleine aktuelle Situation aus unserem Geschäft, aus unserem Unternehmen. Ich habe immer schon so viele Jahrzehnte Geschäfte mit Russland gemacht. Und einer meiner Träume, und ich habe gelernt, groß zu träumen, das möchte ich euch auch sagen, träumt groß, weniger wird es von alleine dann, war, wir bauen ein Unternehmen in Russland auf. Und wir haben das gemacht, das war der Gründonnerstag 2019, als wir die Zertifizierungsnummer bekommen haben, und seitdem gibt es Knecht Russland. Und wir haben gute Geschäfte gemacht, und ihr wisst, was so ab 2019 alles kam. Zuerst kam Corona mit all den Einschränkungen, und dann kam der Überfall auf die Ukraine. Jetzt sind die Sanktionen da, und unser Geschäft nach 35, 40 Jahren ist praktisch jetzt bei Null. Unser Russlandgeschäft ist jetzt 0,00 Euro. Und im Jahre 2019 haben wir mit einer jungen Dame, die ich auch schon kenne, seit sie Kind ist, die haben wir zur Generaldirektorin von unserer Firma dort berufen. Und so eine Berufung geht dann 5 Jahre. Und diese 5 Jahre sind jetzt im April dieses Jahr zu Ende gegangen. Und jetzt war praktisch die Situation, was machen wir? Und wir haben gesagt, Elena, gar keine Frage, du bist unsere Generaldirektorin auch für die nächsten 5 Jahre. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Wir sehen, im Moment ist nicht nur mickrig, sondern tot. Wir wissen nicht, wie es ausgeht, aber eins weiß ich. Was wir zur Ehre Gottes tun, Gott ist treu. Gott ist treu, und es wird am Schluss gut. Wir haben keine Ahnung. Natürlich haben wir Wünsche und Vorstellungen und können sagen, so könnte es vielleicht gehen. Keine Ahnung. Aber wir überlassen es Gott und wollen Gott mit dieser Entscheidung ehren. Arbeitet weiter, sagt Haggai zu den Tempelbauern. Arbeitet weiter. Es ist gerade nicht gut, aber bleibt dran. Wirft euer Vertrauen nicht weg. Und Wer von euch ist U30? Zeigt mir das mal. So, oder U35. Ja, wer ist U35? Noch mehr. Ach gut. Ihr jungen Leute. Ich sage das natürlich auch zu uns. Best Agern, das sagt man ja heute, gell? Ich sag's zu allen. Aber ganz stark an euch. Hey, wir haben's gesungen. Lebt ein Leben zur Ehre Gottes. Mit allem, was ihr tut, sucht die Ehre Gottes, nicht eure eigene Ehre. Arbeitet an eurem Tempel. Und wenn Hoffnungen sich nicht erfüllen und Träume zerplatzen, bleibt dran. Und ich sage euch, träumt groß. Träumt groß. Gott ist ein Gott, der über allem steht. Warum sollen wir da mickrige Träume haben? Träumt groß. Und wenn die Rückschläge kommen und sie werden kommen, gebt nicht auf. Dran. Haltet fest. Gott ist treu. Seid mutig und stark, sagt Gott zu jedem von uns. Dafür können wir uns entscheiden. Oder wollen wir resigniert und deprimiert rausgehen und sagen, ja, okay. Ja. Schön war es hier drin, jetzt gehen wir raus, gucken mal, es regnet. Nee, schneit sogar. Gell? Regen ist Segen, du, und Schnee auch. Gell? Super. Genau. Alles wird gut. Das möchte Gott euch heute Morgen sagen. Und machen wir die nächste Folie, bitte. Gott greift ein. Er spricht uns Mut zu und er greift ein. Und er sagt jetzt, lass einfach mich machen. In Kürze werde ich den Himmel und die Erde noch einmal erschüttern, sodass die Meere und das Festland belebt werden. Und er spricht von Gütern, von materiellen Gütern, die ins Land reinkommen und sagt, hey, lass mich machen, es wird schon gut. Du arbeitest weiter, du machst dein Ding und ich mache mein Ding. Denn das alles Silber und alles Gold und alles, was reinkommt, das gehört mir. Und das könnt ihr verwenden für den Bau des Tempels. Da muss man aber Mut haben und sagen, ja, Jesus, ich lass dich machen. Gell? Nicht ich. Ich will dich ehren, ich mache meinen Teil. Aber ich weiß, dass du treu bist und du machst deinen Teil. Die künftige Herrlichkeit, sagt Gott durch den Haggai dieses Hauses, sie wird noch größer sein. Hey, und das ermutigt mich. Es wird noch besser, wie alles, was ich mir jemals ausdenken könnte. Noch viel, viel besser. Und an diesen Ort werde ich Frieden bringen. Und das, denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Abschluss. An diesen Ort werde ich Frieden bringen, weil schauen wir mal zurück. Die Exilanten kommen zurück. Das Land liegt am Boden. Soziale Spannungen sind in der Luft. Es sind mehrere Lager, mindestens zwei. Die Tempelbaubefürworter und die Tempelbaugegner. Und es sind unterschiedliche Meinungen, Unzufriedenheit. Jetzt kommen die auch wieder, die waren doch fast 60 Jahre weg. Und jetzt stellen die auch noch Ansprüche, stellt euch das vor. Die wollen ihre Häuser wieder haben, nach so langer Zeit. Also es waren unglaubliche Spannungen. Und die Bevölkerung war sicherlich ganz extrem stark beschäftigt, einfach selber zu überleben. Und wenn wir jetzt in unsere heutige aktuelle Situation gucken, gell, da sehen wir erstaunliche Parallelen. Unzufriedenheit. Überall Unzufriedenheit. Und hier sagt Gott, und ich bringe Frieden in euer Land. Da wir, wo wir Gott lassen und wo wir unseren Teil dazu beitragen, bringt Gott Frieden. Wo wir Jesus Raum geben in unserem Herzen, egal in welcher Situation wir sind, da kehrt Frieden ein. Ist das nicht wunderbar? Da kehrt Frieden ein. Und nichts braucht unser Land so sehr wie Frieden. Und nichts brauchen wir so sehr in unserem Herzen, in unseren Familien wie Frieden. Es ist ein Segen, hey, wenn du eine Familie hast, wo Frieden ist. Genial, gell? Und das ist der letzte Vers von den Versen, die wir heute miteinander durchgehen. Und ich bringe Frieden. Zum Schluss oder zum Höhepunkt kann man sagen. Und ich bringe Frieden in euer Land. Da, wo ihr mich lasst und da, wo euer Herz für mich geöffnet ist. Wir kommen noch nicht zum Schluss, aber zu den Action Steps. Also wie geht's jetzt weiter? Genau. Sind jetzt mehrere und ich möchte euch einfach sagen, lest sie durch, lest sie im Kontext. Ich sage ein paar Worte dazu und sprecht sie auch durch, vielleicht in euren Hauskreisen, Connect-Gruppen, mit Freunden, mit Menschen, die schon länger auf dem Weg mit Jesus sind. Die kommen jetzt untereinander und bleiben dann auch stehen. Also, wie der Günther, ihr dürft gerne auch fotografieren, wenn ihr nicht so schnell schreiben könnt. Gell? Gerne. So, das allererste, der erste Schritt ist, wenn du in einer solchen Situation bist, wo du sagst, es ist jetzt nicht gerade so brillant in meinem Tempel, in meinem Lebenshaus, dann sagt dir Gott durch Haggai, durch Josua, durch den Hebräerbrief, gib nicht auf. Gib nicht auf. Mach den nächsten bitte, Melanie. Sei gewiss, ich bin bei dir. Und wisst ihr, die Aussagen, die Jesus macht, die sind wir immer am liebsten. Wenn Jesus sagt, hey, geht hin, verkündet das Evangelium, lehrt, tauft die Menschen. Alles wird vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und ich sage euch, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Jesus sagt, ich bin bei dir. Das ist doch so ein Zuspruch, oder? Ich bin bei dir. Egal wie es aussieht. Der dritte Punkt, vertraue, dass Gott eingreift. Er wird eingreifen nach seiner Art und nach seiner Zeit. Wir müssen nur vertrauen. Es wird geschehen. Es wird geschehen und es wird gut. Der nächste bitte. Also ein guter Freund von mir, zufällig ein Ranger, gell? Das ist unser Peter Lehmann, der Bundesleiter der Royal Rangers, der hat diesen Spruch mal gebracht. Er meint, es ist ein Spruch und ich sage, Peter, das wird eingehen. Das wird in die Geschichte eingehen, der Royal Rangers. Und das ist, was er damals gesagt hat, ist mir so tief ins Herz gefallen und es bewegt mich bis heute. Wisst ihr, wenn es dir richtig schlecht geht, wenn es nicht gut läuft, dann sagt dir Gott, ich komme. Und ich komme spätestens rechtzeitig. Ich komme spätestens rechtzeitig. Aber Gott wird kommen, auf seine Art, mit seinen Mitteln und nach seiner Zeit. Die nächste. So, rechne mit Gottes Möglichkeiten. Und da schauen wir in das Buch Jesaja. Auch so etwas unglaublich Ermutigendes. Und du musst es reinnehmen und verdauen. Das muss verstoffwechselt werden. So haben wir früher immer gehört. Gell? So, rechne mit Gottes Möglichkeiten, weil die sind viel größer als unsere Möglichkeiten. Jesaja 55, Vers 8. Meine Gedanken, sagt Gott, sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege, denn so viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über eure Gedanken. Was wir tun müssen, das lesen wir in den nächsten Versen, ist, wir müssen nur unser Herz öffnen und das Wort Gottes in unser Herz hineinfallen lassen und zwar auf guten, fruchtbaren Boden, wird in den nächsten Versen beschrieben. Wenn Schnee und Regen fällt und es trifft auf fruchtbaren Boden, dann kommt gute Frucht raus. Und so soll es in unseren Herzen auch sein. Gell? Aber nicht mit unseren mickrigen, begrenzten Möglichkeiten. Hey, Gott möchte mit seiner Fülle in unser Leben hineinwirken. Und die letzte Folie, machen wir nochmal zurück. Habt ihr alles fotografiert? Letzte Möglichkeit jetzt. Okay, jetzt oder nie, jetzt kannst du weitermachen. Und zum Schluss, hey, lass dich mit dem Frieden Gottes füllen. Als Jesus kurz vor der Kreuzigung stand, lesen wir im Johannes 14, da sagte er, ich lasse euch ein Geschenk zurück. Ich lasse euch ein Geschenk zurück. Meinen Frieden. Und mein Friede ist höher, als die Welt jemals geben kann. Das ist das Geschenk Jesu an dich und mich. Genial, gell? Der Friede Gottes in meinem Herzen. Hey, und dann kann ich träumen, so groß, wie mir es nur einfällt. Gott ist bei mir. Und jetzt die letzte Folie, die allerletzte. Was sagst jetzt du dazu? Was meint ihr? Lohnt es sich, so einem Gott sein Herz zu öffnen und seinen Lebenstempel ihm zur Ehre oder meinen Lebenstempel ihm zur Ehre bauen? Was würdest du sagen? Komm, streck dir mal. Super, natürlich lohnt es sich. Es lohnt sich. Und das haben wir Älteren und Jüngeren wieder mal voraus. Gell? So, wir haben diese Erfahrung schon gemacht. Es wird gut. Wir brauchen nur Geduld. Und wir rücken nicht ab von Gottes Seite. Und ja, es lohnt sich, Jesus an die erste Stelle in meinem Leben zu setzen. Und du musst wissen, Gott traut dir und mir was zu. Und wenn es schief geht, dann ermutigt er mich. Und ich weiß, dass er immer, immer, immer bei mir ist. Und ich weiß, dass er mir Frieden schenkt. Frieden, den ich vielleicht so, so sehr nötig habe, kommt von Gott. Wollen wir unsere Augen schließen? Und ich möchte jetzt einfach dich fragen, der du, für den es alles fremd ist, der noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hat, hast. Möchtest du diesem Gott dein Herz öffnen und sagen, ja, hier bin ich, hier bin ich. Mach du mit mir, was du willst. Ich lege alles vor dich hin, so haben wir es in einem Lied gesungen. Und ich schaffe Raum für dich, Jesus. Und wenn du das tun möchtest heute zum ersten Mal, dann treffe diese Entscheidung in deinem Herzen und dann hebst du deine Hand, dann sehe ich es auch und dann wollen wir beten zum Schluss. Wer möchte diese Entscheidung für Jesus treffen? Wer möchte das heute tun? Hey, das ist so genial. Und ich kann dir sagen, heute, dieser verregnete, verschneite 21. April, das ist dein Tag heute Morgen. Dein Tag. Die beste Entscheidung, die du jemals treffen konntest in deinem Leben. Ich beglückwünsche dich dazu. Gell? Jetzt wollen wir aufstehen miteinander und dann bete ich. Und dort drüben, da wird nachher ein Segnungsteam sein, Günther, gell? Und da könnt ihr hin, lasst euch segnen, lasst euch mit euch beten, lasst euch die nächsten Schritte einfach erklären in einem Leben mit Jesus. Jesus, ich danke dir so sehr, dass da, wo unsere Träume platzen und unsere Hoffnungen sich nicht erfüllen, Da zeigst du uns das und es ist gut. Aber du ermutigst uns auch, dran zu bleiben, unseren Glauben nicht wegzuwerfen. Und du sprichst uns Stärke und Mut zu. Jesus, und ich danke dir, dass egal was passiert, dass du jederzeit, immer, immer bei mir bist. Jesus, und ich danke dir so sehr, da wo unsere Herzen zerrissen sind, wo Spaltungen sind, wo einfach Dinge nicht gut laufen, dass du sagst, und dein Friede erfülle dein Herz. Jesus, ich danke dir für all die Entscheidungen, die heute Morgen getroffen wurden in den Herzen. Der Himmel ist offen. Du freust dich so sehr darüber und ich bin in meinem Herzen auch persönlich berührt. Jesus, und ich versiegle jetzt diese Entscheidungen in deinem Namen. In Jesu Namen seid gesegnet. Amen.
Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info@fcg-rv.de. Oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.